Ich möchte mit uns heute Morgen ein Thema biblisch betrachten, über das man in der Regel nicht redet. Und zwar, es geht um das biblische Wort der Befleckung. Es war für mich interessant, und zwar, wenn man das Wort ein bisschen vom Grundtext in seine Bedeutung untersucht, dann steckt da ganz stark auch das Wort besudeln drinne. Ich denke, jeder weiß, was ich meine. Du hast ein weißes Hemd an und isst Spaghetti mit Tomatensauce. Dann sagt man zu einem Kind, pass auf, dass du nicht kleckerst, dass du dich nicht beschmutzt. In der Regel ist es so, es hat dieses Wort auch mit Schmutz zu tun, mit Beschmutzung, mit Dreck. Und es ist dann in der Regel so, dass das ein anderer stört, wenn Dreck da ist. Das Interessante ist, ich gehöre auch ein bisschen zu der Sippe, dass dich selber, wenn du irgendwas kaputt gemacht hast oder irgendwas bekleckerst oder irgendwo hier so etwas getan hast, dass dich meistens selber weniger stört wie andere. Und ich denke, dass bei diesem biblischen Wort der Beschmutzung ein ähnlicher Effekt da ist. Aber ich möchte es einfach mal biblisch angehen. Und zwar, weil ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt 37 Jahre gläubig. Und wenn ich so sehe, was die Gläubiger umtreibt, ich lese gerade Kirchengeschichte, ich sehe das praktisch in der Welt, ich sehe das praktisch überall. Wenn man sieht, was die Gläubigen umtreibt, dann habe ich manchmal den Eindruck, der Teufel baut überall sogenannte potekimsche Dörfer auf. Potekim war ja ein schlauer Mann, als der Zar in Russland letztendlich eine Besichtigung machen wollte, hat er ihn geblufft. Und zwar, er hat lauter Fassade aufrichten lassen, wo nichts dahinter war. Und dann ist der Zar durch wunderschöne Ortschaften gefahren. Und in Wirklichkeit war dahinter nur Bluff. Und ich denke, dass der Teufel solche potekimsche Dörfer aufbaut, indem er die Gläubigen mit Dingen blufft, die gar keine Rolle spielen. Indem sich die Gläubigen die Schädel einschlagen über Fragen, die uninteressant sind. Aber ich glaube, dass die Frage der Reinigung, und das ist die Frage, dass man Befleckung entfernt, zentrales Thema ist. Wir haben heute Morgen beim Mahl eindrücklicher, wie ich selten mal eigentlich wieder in mein Bewusstsein gerufen habe, haben wir zusammen etwas angesehen, wo die Bibel davon redet, dass Gemeinschaft nur möglich ist, wenn tiefgründige Reinigung geschieht. Ich denke, Reinigung, Schmutzbeseitigung, diese Befleckung hinwegzutun, ist ein ganz zentraler Punkt. Und es geht beim Evangelium ganz massiv darum, dass unsere Sünde abgewaschen werde, dass ich gereinigt werde. Wisst ihr, und wenn man beim Zentrum bleibt, dann werden manche andere Sachen eher zweitrangig. Aber wenn man das Zentrum verlässt, dann kann der Teufel mir das Bein stellen, dann kann er mich in die Falle locken. Und dann in der Regel treiben sie sich um anderes Zeugs. In 2. Petrus 2, Vers 20 ist ein hochinteressanter Satz. Da sagt die Bibel, denn wenn sie durch die Vollerkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, dann redet er davon, was passiert, wenn jemand rückfällig wird, das heißt, wenn er abfällt. Aber hier sagt die Bibel ganz klar, dass man durch Vollerkenntnis Jesu Christi bei der Wiedergeburt, bei der Bekehrung, den Befleckungen der Welt entflieht. Jetzt kommt einmal zuerst ein ganz zentraler Punkt. Es geht zuerst bei der Errettung darum, dass man den Dreck der Sünde abgewaschen bekommt. Und das muss klar sein, auch bei der Evangelisation. Wir brauchen den Leuten nicht erklären, dass sie ein sinnvolleres Leben haben sollen, dass es schön ist, dem Herrn zu folgen. Das ist alles zweitrangig. Sondern müssen ihnen ganz klar sagen, du bist schmutzig vor Gott. Du bist durch die Sünde dreckig vor Gott und jeder, der den Dreck noch an sich hat, wird in die Hölle gehen und nicht in den Himmel. Das ist mal ein zentraler Punkt. Titus 1,15. Da sagt die Bibel, den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Und damit sagt die Bibel, beim Ungläubigen ist die Gesinnung befleckt, auch die Einstellung. Gesinnung ist Einstellung. Und sagen wir, das Ding ist nicht so ganz einfach. Mir geht der 1. Korinther 4, Vers 4 Vers nicht aus dem Kopf, wo die Bibel sagt über Paulus. Paulus bekennt hier und sagt, ich bin mir nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr muss mich beurteilen. Der Sünderfall ging so tief und es wird durch eine Wiedergeburt nicht ausgelöscht. So müsste der Paulus das nicht sagen. Der Schaden geht letztendlich so tief, dass ich selber von meinem menschlichen Empfinden, selbst als Wiedergeborener, als Gotteskind, als Geretteter nicht in der Lage bin, mich in letzter Konsequenz zu beurteilen. Sondern ich bin immer darauf angewiesen, dass der Herr mir diesen Dienst tut und bei mir das sich anzieht. Wisst ihr, wenn du manchmal siehst, mit was für einer Selbstherrlichkeit die Gläubigen durch die Gegend laufen und du denkst, jawohl, jetzt hast du... Dabei ist so, ich muss mir immer bewusst sein, ich bin anfällig, ich bin immer noch ein Sünder. Warum muss ein Paulus in Römer 7, ab Vers 18, Vers 24 kommt es dann zum Höhepunkt, rufen, er schreit es wohl, so empfinde ich die Texte. Ich, elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Und damit ist etwas klar. Der Leib des Todes, da sitzt es drin, solange ich in diesem Fleisch bin, solange ich noch auf der Erde bin. Die Bibel sagt ja ganz klar, der Geist wird wieder geboren, die Seele ist das Kampffeld, darum auch das Mittel des Gekreuzigtseins mit Christus. Der Körper ist das Problem, wo letztendlich materiell auch die Sünde sitzt. Und hier letztendlich haben wir das Grundproblem, und das ist ein Zentralpunkt, dass wir oft gar nicht beurteilen können, was überhaupt bei uns los ist. Und da brauchen wir die Hilfe des Herrn. Und ich denke immer, ich lese uns die Stelle nachher in Jesaja 6, wo so ein gewaltiger Gottesmann, Jesaja 6 ab Vers 3, der gepredigt hat, reinigt euch, wascht euch, tut die Götze von euch. Ein gewaltiger Erweckungsprediger, wo der Jesaja in die Gegenwart Gottes kommt. Und dann passiert etwas. Er bricht zusammen und schreit, wehe mir. Ich bin ein Mann unreiner Lippen. Das Interessante ist, wenn du in die Gegenwart Gottes trittst, dann tritt immer der Ort deiner Unreinigkeit zutage. Ist man unrein in Gedanken, dann kommt es sofort ans Licht. Ist man unrein mit dem Mund, dann kommt es ans Licht. Ist man unrein mit der Tat, dann kommt es ans Licht. Das heißt, der Heilige Geist bringt es immer ans Licht, wo die Unreinheit sitzt. Dann sagt die Bibel, beim Ungläubigen ist auch die Gesinnung, die Einstellung letztendlich befleckt. Und ich möchte es einfach zur Kenntnis nehmen, was die Bibel in Offenbarung 21, 8 sagt. Sie erklärt hier, wer nicht in den Himmel kommt, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauber und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Sagt die Bibel ganz klar, es gibt einen zweiten Tod. Es gibt hier etwas, wo auch die mit Gräueln Befleckte sind. Und der Schmutz der Sünde, die Befleckung, das ist letztendlich das, was mich vom Himmel ausschließt und in diesen furchtbaren Ort bringt. Es ist etwas ganz Furchtbares. Zum Beispiel die Pharisäer hatten das nicht begriffen in Matthäus 23, 26, als der Jesus mit ihnen redet, dass es im Prinzip um Reinigung geht. Da sagt er zu ihnen, du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wenn man in der Tiefe erkennt, wie man als Mensch strukturiert ist, dann erschrickt man. Ich habe ja viele, von links aus und nach rechts aus, zur Reformationszeit habe ich gesagt, Dispute gehabt, also Auseinandersetzungen über geistliche Dinge. Und wenn du manchmal siehst, wo ich immer nervös werde, es gibt zwei Extreme bei der Sache. Aber wo ich immer nervös wäre, wenn jemand sich nie entschuldigen muss. Ich muss sagen, Entschuldigung, du bist aus anderem Stoff wie ich. Ich muss mich öfters entschuldigen, weil ich einfach dann wie ein Mensch reagiere. Wenn sich jemand gar nie entschuldigen muss, wenn ich jemand 30, 40 Jahre kenne, hat sich noch nie entschuldigen müssen, dann kriege ich Bauchweh. Es gibt eigentlich die anderen, die entschuldigen sich nur. Die entschuldigen sich, dass sie hier sind. Die entschuldigen sich, dass sie leben. Das ist wieder das andere Extrem. Das ist genauso falsch. Also da brauchen wir auch nicht reden. Aber ich denke, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man das begreift, was es mit dieser Unreinheit auf sich hat. Jesaja 64, Vers 5 sagt zum Beispiel relativ eindeutig, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Und zwar, die Bibel sagt ganz klar, sie gebraucht ihr Bild, sagt, der Dreck der Sünde ist wie wenn du ein helles, weißes Kleid befleckst, wie wenn du es dreckig machst. Das Kleid deiner Gerechtigkeit ist dreckig und niemand, der dieses dreckige Kleid hat, wird in der Ewigkeit im Himmel gefunden werden. Da hilft auch keine Religion. Und zwar, wo das ganz dramatisch dargestellt wird, ist in Jesaja 1, wo die Bibel zeigt, dass Religion nicht hilft. Religion hat eigentlich noch nie geholfen. Hier haben wir das Problem, Israel bringt ja einen Gottesdienst. Und dann einmal sagt Gott sogar in Vers 13, dass ihr Räucherwerk, Bild für das Gebet, also für die aufsteigende Gebet im Neutestamentlich, dass die ihm ein Gräuel sind. In Vers 16 sagt er, wascht euch, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg, hört auf, Böses zu tun. Und dann sagt er in Vers 18, er ist bereit, sie zu reinigen, dass wenn sie noch so dreckig sind, dass sie schneeweiß werden. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Man muss hier einfach sachlich feststellen, Gott will Reinigung. Religion bringt keine Reinigung. Sondern die Hure Babylon, die ja der Höhepunkt antichristlicher Religion ist, das ist ja das, was vor unseren Augen sich langsam zusammenbraut, diese Welteinheitskirche. Von der sagt die Bibel in Offenbarung 17, Vers 4, und die Frau war gekleidet in Purpur, Scharlach, übergolden mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Sie hatten einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräuel und der Unreinigkeit ihrer Unzucht. Also Religion ist in der Regel in sich ebenfalls verderbt und schmutzig. Und da kann man Weihrauch aufsteigen lassen. Da kann man goldene Gewänder und goldene Statuen, da kann man alles haben. Es ist in sich schmutzig vor Gott. Und die Bibel sagt, der Herr Jesus hat Augen wie Feuerflamme. Gott kann diesen Dreck nicht ertragen, auch der Dreck der Religion. Und von daher bewundere ich auf eine Art die Großmut Gottes des Vaters, dass er das so lange sich auch von den Menschen gefallen lässt. Aber wir wissen ja, dass die Stunde kommt, wo es vorbei ist. Judas 8. Da sagt, es gibt Leute, die beflecken, auch die in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Die Bibel lehrt im Judasbrief, im 2. Petrusbrief, sie lehrt es massiv und sagt, wenn jemand geistliche Träumereien huldigt, und zum Beispiel Finsternismächte lästert. Es gab genügend. Wisst ihr, ich hab das aus meiner Vergangenheit in der Charismatik, habe ich das ja kennengelernt, wo man einfach die Finsternismächte gelästert hat. Harold Hill zum Beispiel war einer dieser Prediger, der hat gesagt, der hat ein Buch geschrieben. Und da hat er den Teufel dargestellt, wie er auf dem Boden sitzt mit einem blauen Auge und er, der Harold Hill, steht mit einem Boxhandschuh vor ihm. Weil es ist genau das, was hier beschrieben wird. Und da sagt die Bibel klipp und klar. Das sind Träumer, das sind die Engelmächte lästern und die Bibel sagt einen furchtbaren Satz. Sie sagt, die sind nicht echt. Wisst ihr, das ist ein Riesenproblem. Durch Träumerei, auch durch geistliche Träumerei, befleckt man sich. Schmutz kommt nicht nur durch Religion, sondern er kommt auch durch Träumerei und das bringt die Leute ins Elend. Wisst ihr, jetzt kommt der Unterschied dazu der Gläubigen. Offenbarung 7, Vers 14 sagt ganz klar, und da beschreibt sie die Gläubigen. Jetzt sagt sie nicht, das sind die mit der gewaltigen Kraft. Das sind die mit der höchsten Erkenntnis. Das sind die Ratschlüsse bis in die Tiefe durchschauen können, die diese gewaltigen Bilder produzieren. Ich habe die daheim, ich verstehe sie nicht, wenn ich ehrlich bin. Da sagt die Schrift hier ganz einfach, was sind Gläubige? Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes, der ihre Gerechtigkeit durch Jesu Blut abgewaschen wurde, die zwischen Gott und sich nichts mehr haben, wo völlige Reinheit ist, wo nicht Tricks, nicht Methode, sondern die Gemeinschaft mit Gott aufgrund der Reinheit geschieht. Das steht ja 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9, dass die Gemeinschaft durch das zustande kommt. Hier hast du das Problem, Reinigung ist das Problem. Die Bibel sagt hier, die aus der großen Drangsal kommen. Wisst ihr, da kommen die alte dispensationalistische Lehre, dass man sagt, die große Drangsal sind nur die letzten 7 Jahre. Wo steht denn das in der Bibel? Ich kann relativ einfach nachweisen, dass die Bibel die gesamte Gemeindezeit die große Trübsal nennt. Das, was wir unter großer Trübsal verstehen, das nennt die Bibel Not Jakobs. Und das sind nach meiner Erkenntnis nicht die letzten 7, sondern die letzten 3,5 Jahre. Aber das sei prophetisch. Aber die Bibel nennt die gesamte Gemeindezeit die große Trübsal. Darum sagt auch Paulus, wir müssen durch viele Trübsale und Drangsale in das Reich Gottes eingehen. Ich denke, das ist ein zentraler Punkt. Wenn man das versteht, dass das zuerst schon mal diese Welt ist ein Ort des Elends. Dieser Ort ist nicht nur elend, sondern er ist auch dreckig, er ist furchtbar und unser Kampf ist hier in dieser Welt zu überleben, geistlich. Und in Judas 23 sagt sogar der Judas, manche Leute musst du aus dem Feuer reißen, indem du sogar auf ihre Schwäche eingehst. Und wenn ihr Gewand befleckt ist, also wenn sie in Äußerlichkeiten sich aufhalten, dann reißt sie auch da heraus. In 4. Mose 19, 19 ist eine ganz einfache Sache. Man geht dann zur Beichte, wisst ihr, und ich hab eigentlich mit Erstaunen festgestellt, wie die verpönte katholische Beichte, die Ohrenbeichte, die ja wohl babylonischen Ursprung hat, wie diese Beichte sich in evangelischen, protestantischen, freikirchlichen Kreisen langsam wieder durchsetzt. Mich gewundert, dass man hier wieder hinterherum katholisch wird, ohne es zu merken. 4. Mose 19, 19. Da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Und der Reine soll den Unreinen besprengen. Die Bibel redet hier von Entsündigung, verwaschen. Also der Reine muss den Unreinen reinigen. Wenn man die Bibel ein bisschen ehrlich liest, dann weiß man, dass es nur einen Reiner gab. 2. Korinther 5, 21, der von Sünde nichts wusste. Der Sünde absolut nicht kannte, nämlich der Herr Jesus. Die Bibel sagt ganz klar, dieser einzige eine Reine, der muss mich, den Unreiner, reinigen. Er, der von keiner Sünde wusste. Und in Titus 3, 3 wird die Wiedergeburt beschrieben, die Errettung. Und da kommen wir zum Zentralpunkt. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassen. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. In der Sekunde der Wiedergeburt, wenn der Heilige Geist mich in den Leib Christi hineintauft, ist ja der gleiche Vorgang, dann passiert etwas, dann sagt die Bibel, dann wirst du vollständig durch Jesu Blut gereinigt. Und das ist der Trumpf. Wir müssen das den Leuten sagen. Wisst ihr, der natürliche Mensch hat oft ein viel gesünderes Bewusstsein und viel größeren Menschenverstand wie die Gläubigen. Wenn du mit den Leuten redest, die wissen, dass ihre Schuld, dass ihre Sünde und dass der Dreck, den sie vor Gott haben, dass sie da nicht bestehen können. Karl Heim, der große Lehrer von Wilhelm Busch, der sagte einmal, das ist der Grund, warum alle Religionen Opfer bringen, oder die meisten. Er sagt, es ist dieser tiefe Trieb des Menschen, dieses tiefe Bewusstsein, dass er vor Gott dreckig ist, dass er vor Gott nicht in Ordnung ist. Die Bibel sagt ganz klar, in der Sekunde der Wiedergeburt wirst du vollkommen gewaschen, da wirst du vollkommen zurechtgebracht. Ich möchte hier etwas einfügen, das mir einfach wichtig geworden ist. Wisst ihr, der Großteil der geistlichen Richtungen und der Großteil der Denominationen basiert darauf, dass man das vollkommene Opfer nicht versteht. Die wären gar nicht entstanden. Und zwar, man muss das einfach mal nüchtern sehen. Da wird immer irgendein Teil herausgegriffen und der wird dann überbetont. Dann hast du Leute, die scharen sich um diese Überbetonung. Aber in Apostelgeschichte 11, Vers 14 erklärt die Bibel, als der Cornelius und die Leute in seinem Hause gerettet wurden, was da passiert ist. Er sagt hier, der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Also bei der Wiedergeburt, haben wir vorher gesehen, wird gereinigt, durch das Wasserbad im Wort, da werde ich vollständig gereinigt, gleichzeitig werde ich gerettet. Jetzt sagt er in Vers 15, als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Das heißt, bei jeder Wiedergeburt geschieht das Gleiche wie am Anfang, als der Heilige Geist auf die Jünger fiel. Das heißt, sie werden mit dem Heiligen Geist getauft in einem Geist zu einem Leib. Das heißt, sie kommen in den Leib Christi hinein. Jetzt erklärt er das und sagt, da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Das heißt, da geschieht das Getauftwerden mit dem Heiligen Geist. Jetzt erklärt er das. Wenn nun Gott ihnen die Deckungsgleiche, da steht das Wort für kongruent, die deckungsgleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind. Wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können, nämlich für die Taufe? Das heißt, er erklärt hier und sagt, da passiert alles im Bruchteil einer Sekunde. Und das ist das Problem. Wir können die Wiedergeburt und die Errettung nicht auseinanderdividieren in Einzelteile, sondern das ist ein riesengroßes Paket, das geschieht in der Sekunde der Errettung. Und dann ist ja die erste Liebe da, die so brennend ist, dass man das alles überdeckt, da hat man keine Probleme. Und dann im Laufe der Zeit kommen die Probleme. Und die Probleme betreffen immer Einzelteile dessen, was bei der Wiedergeburt geschehen ist. Und jetzt versucht man hier etwas draus zu machen, eine Richtung, eine Lehre, eine Besonderheit, statt zurückzukehren zu der Wurzel, wo alles geschah. Johannes 13, 10, wir haben das heute Morgen auch schon beim Mahl gesehen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Da sagt die Schrift sehr einfach. Der Jesus erklärt hier sein jüngerer Prinzip. Wer gebadet hat, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Wenn ich gebadet bin in diesem Wasserbad im Wort, wenn ich gerettet bin, dann bin ich ein Gotteskind. Dann habe ich den Heiligen Geist empfangen. Dann habe ich mit dem Heiligen Geist meinen Platz am Leib Christi empfangen. Dann habe ich mit dem Heiligen Geist meine Gnadengabe empfangen. 1. Petrus 4, Vers 10. Dann habe ich laut 2. Korinther 10, 13 mein Arbeitsgebiet. Dann habe ich laut Römer 12, Vers 3 das Maß meines Glaubens. Wenn das alles im geistlichen Glauben mit Wachstum Gott auf den Altar gelegt wird und man sich Gott hingibt, dann kommt 2. Korinther 10, 18, dann bestätigt es Gott öffentlich vor Gott und Menschen. Aber das ist alles da, nur funktioniert es in der Regel nicht, weil man gegen das verstößt, was der Jesus hier sagt. Er sagt, auch wenn du gewaschen bist, jetzt kommen viele, die betonen, da hat Darby dazugehört, die betonen die Stellung in Christo über. Und das hat der Grund, warum ihr in einer unrevidierten Elberfelder Übersetzung das Wort Heiligung gar nicht findet. Entschuldigung. Jeder, der sich ein bisschen auskennt mit Altsprache, weiß, dass zwischen Hagiasmus und Hagiosyne ein riesiger Unterschied ist. Oder ein riesiger Unterschied, zumindest das eine ist der Prozess und das andere ist der Zustand. Ich darf den Zustand nicht überbetonen, sondern es sind beide. Der Jesus sagt hier ganz klar, es ist wichtig, dass man das Wasserbad im Wort erlebt. Das heißt, jeder muss sicher sein, dass er wiedergeboren ist, dass er gerettet ist. Aber dann kommt das Waschen der Füße. Viele haben dann versucht, die Bibelstelle anders zu deuten, indem sie beim Abendmahl die Fußwaschung eingeführt haben. Es geht leider nicht, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil es in der Apostellehre nicht aufgegriffen wurde. Es war keine Praxis der Apostel. Jetzt muss man das einfach nüchtern sehen. Was sind die Füße? Die Füße sind der Platz, wo ich hier auf dem Boden Berührung habe. Berührung. Und 1. Mose 3, Vers 17 sagt, der Erdboden ist verflucht um des Menschen willen, um der Sünde willen. Das heißt, ich komme, ob ich das will oder nicht, solange ich als natürlicher Mensch mit meinem Körper in dieser Welt lebe, dauernd mit dem Fluch der Sünde in Berührung. Und von dem muss ich laufend gewaschen werden. Und durch diesen Fluch der Sünde kommt auch die Befleckung. Gut, die Mönche haben geglaubt, wenn sie eine Mauer rumzieht und sich abkapseln, dann kommt die Befleckung nicht rein. Aber das war ein Irrtum. Die Befleckung kam trotzdem rein, weil die Befleckung in meinem Fleisch sitzt. Und wenn man das begreift, dann muss man sagen, ja, wie soll ich dann leben in dieser Welt? Kann man in dieser Welt leben als Gläubiger, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, rein, heilig, gerecht, so wie Paulus den Thessalonicher schreibt, dass er es genau so vorgegangen ist, kann man das tun? Ihr erinnert euch an die Stiftshütte. Stiftshütte ist ja ein Bild auf das Heiligtum Gottes in dieser Welt. Ist ein Bild auf die Gemeinde. Das Zentrum der Stiftshütte ist der Sühnedeckel auf der Bundeslade und Römer 3, 25 sagt, der Herr Jesus ist der Hilasterion, der Sühnedeckel, wo das Blut gesprengt wurde, als das Zentrum. Ist das Zentrum der Gemeinde. Aber jetzt, was mich erschüttert hat, ist, wenn du jetzt als Betrachter in die Wüste kamst, du wusstest vom Gott Israel nichts, du kommst in die Wüste und plötzlich siehst du ein Heiligtum und du bist fasziniert. Die Forderung Gottes wird dir sofort vor Augen gestellt. Du hast lauter Zeltbahne von blendend strahlend Weiß, das in der Sonne geglänzt hat. Du siehst, die Forderung Gottes ist Reinheit. Aber, und wenn du dann rein willst, musst du dich reinigen lassen durch ein Wasserbad. Du musst ein Brandopferaltar in Anspruch nehmen, also wo das Ganzopfer gebracht wird. Das heißt, Hingabe und Reinigung, ohne das geht es nicht. Aber das Erstaunliche ist, wenn dann ein Betrachter das sich angesehen hat, die Stiftshütte, dann hat er erstaunt festgestellt, die steht im Dreck. Die Stiftshütte stand in der Wüste. Es würde mich echt interessieren. Ich habe einen Talmud daheim. Müsste ich vielleicht einmal nachgucken, wie oft haben die diese weiße Leinenverkleidung oder diese Seitenwände, die die Stiftshütte eingemacht haben, wie oft musste die waschen? Weil durch den Dreck, der da war, ist es ja dumm beschmutzt worden. Aber damit zeigt Gott an, dass er sein Heiligtum mitten im Dreck baut. Gott baut sein Heiligtum mitten unter uns Menschen. Und die Bibel sagt ganz einfach, jetzt ist das Heiligtum euer Herz. Er sagt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, er ist bereit, in uns Wohnung zu machen. Das geschieht bei der Wiedergeburt in meinem Geist. Und jetzt ist nur die Frage, was ich mit dem Rest von meinem Menschsein mache. Ob ich das dieser Reinigung vor Gott unterwerfe, dass die Befleckung weggeht oder nicht. Wissen Sie, wenn ich die Stiftshütte sehe, muss ich immer sagen, keine Ausrede. Selbst Israel konnte Gott dienen in Heiligkeit, in einer Umgebung, die an sich schmutzig war, die Wüste. Jetzt geht die Bibel hin und sagt ganz einfach, also ich möchte es nochmal betonen, wer nicht gewaschen ist im Wasserbad, im Wort, wer nicht wiedergeboren ist, wer nicht mit dem Heiligen Geist in einen Leib hineingetauft wurde, wer keine Errettung erlebt hat, der ist dreckig. Wenn das nicht jemand erlebt, dann wird er verloren gehen. Aber wir Gläubige, die wir gerettet sind, was ist jetzt bei uns? Wenn man jetzt mir sagt, ganz praktisch, reinige dich von jeder Befleckung, ja, was denkst du denn? Wisst ihr, wir denken dann, so sind wir religiös erzogen, auch von den Großkirchen, wir denken dann, oh, ist irgendwo eine Sünde in meinem Leben? Habe ich irgendwo mit meinen Augen gesündigt, was heute durch die Medien eher die Gefahr ist? Habe ich irgendwo gelogen? Habe ich irgendwas gemacht? Ist normal, aber die Bibel geht viel tiefer. Sie sagt in 2. Korinther 7 im 1. Vers, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Jetzt sagt die Bibel hier ganz einfach, die Gefahr ist, dass bei mir das Fleisch befleckt wird, das sind die Sünden. Das sind die fleischlichen Reaktionen, das sind die weiße und die schwarze Sünde. Ihr wisst ja, was die weiße und die schwarze Sünde sind. Das steht nicht in der Bibel, sondern das ist ein Bild von Wilhelm Busch, wo er mal erklärt hat und gesagt, es gibt weiße und schwarze Sünde. Die schwarze Sünde sind die, wo jeder sieht, da weiß jeder, das ist eine Sünde. Aber die weiße Sünde, sagt er, das sind die frommen Sünden. Das sind die Sünde, wo ich mit meiner Frömmigkeit dem anderen das Messer zwischen die Rippen stecke. Wo ich ihn geistlich kaputt mache mit meiner Frömmigkeit. Wo ich heuchle. Wo ich süffisant lächelnd ihm schöne Dinge sage. In Wirklichkeit könnte ich ihm eine über den Kopf hauen. Und letztendlich sagt er hier, das ist die Befleckung des Fleisches. Sünde. Aber was ist die Befleckung des Geistes? Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann geschieht die Gesinnung über den Geist. Und die Befleckung des Fleisches ist eine Befleckung der Gesinnung. Also man braucht gar keine offene Sünde begehen, sondern man kann auch befleckt sein, wenn man falsche Einstellung hat. Wenn man falsche Herzenstellung hat. Es reicht, um befleckt zu sein. Jetzt sagt Paulus, ausgerechnet die Korinther, ihr habt ja diese Verheißungen und diese Verheißungen sind ab Kapitel 6, Vers 14 die Absonderung. Und sagt er, wenn ihr das habt, müsst ihr gucken, dass ihr die Heiligkeit vollendet. Das heißt, dass ihr hingeht und jede Befleckung, die ihr seht, an eurem Fleisch oder eurem Geist auslöscht. Davor müsst ihr euch letztendlich reinigen, sagt die Bibel. Diese Befleckung muss weg. Das heißt, ich muss meine Befleckung meines Geistes genauso reinigen wie die Befleckung meines Seelenlebens, also meine definitiven Sünden. Ich muss beides reinigen. Wie geht es? Sagen wir, das ist ganz klar, wenn ich eine Sünde erkenne, ich kann nicht ins Bett ohne eine Sünde, die ich weiß, vor mir Jesus ausgebreitet zu haben, dann gehe ich hin, bringe es ihm, sage, Herr, reinige mich mit deinem kostbaren und teuren Blut. Wenn ich das ehrlich meine und wirklich bußfertiges Herz habe, dann geschieht es. Aber was ist die Gesinnung? Wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem, dass ich mich selber nicht beurteilen kann. Und darum hat Gott Hebräer 4, Vers 12 gegeben. Und Hebräer 4, Vers 12 sagt, dass das Wort Gottes ein zweischneidiges Schwert ist, das Geist und Seele trennt. Drum muss der Heilige Geist dauernd beim Bibellesen, muss er letztendlich meine seelische Regungen, meine innere Anwandlungen, meine ganze Gesinnungen, das, was ich innerlich will, muss er ausfiltern, muss er letztendlich ans Licht bringen. Und das tut er auch. Da kommt dieses zweischneidige Schwert und der Herr Jesus wird immer wieder dargestellt als der, der das zweischneidige Schwert hat. Und dann sehe ich plötzlich die Befleckung meiner Gesinnung. Ich bin immer hingegangen und das ist manchmal gefährlich, wenn ich zu Gott sage, Herr, zeige mir, wie ich bin. Eines Tages plötzlich kam eine große Not über mich, der Herr hat mir etwas gezeigt. Und mir wurde plötzlich bewusst, wie viel hast du Beziehungen in deinem Leben kaputt gemacht? Wisst ihr, es gibt Dinge, die gehen per System kaputt, da kann man nichts dran machen, da bin ich tief überzeugt. Aber wo warst du nachlässig? Wo warst du schludrig? War dir das nicht so wichtig, dass du hinterhergegangen bist? Könnte mich dann doch erschrocken. Wo war deine Einstellung nicht so, wie es die Bibel sagt, im Epheser zum Beispiel, dass du mit einem geistlichen Herzen, genauso wie der Herr dir vergeben hat, jedem anderen vergeben sollst, dass du letztendlich das Band des Friedens halten sollst? Wo waren diese Dinge? Denn da siehst du plötzlich, die sind weg. Und zwar, warum sind sie weg? Wenn ich dann nachbohre, dann treffe ich auf mein Fleisch. Dann treffe ich auf mein Ego. Wir haben gestern in Rhein-Mössinger Bibelarbeit miteinander betrachtet, über eine Säule. Und ich denke, wir haben hier eine große Gnade. Der Saal ist so, dass keine Säule drin ist. Wir hatten früher, im früheren Saal hatten wir mittendrin eine Säule. Und da hat jeder darauf geachtet, dass er nicht zu spät kam oder nicht falsch kam, weil wenn er hinter der Säule zu sitzen kam, dann war das blöd. Die war nämlich ganz schön dick, wir haben die schön verkleidet, aber es hat überhaupt nichts genutzt. Und gestern war ich in Weinmössing und die haben mittendrin zwei Säulen. Die stören jetzt nicht so, aber sie stören trotzdem. Wisst ihr, und ich habe dann versucht, denen auch zu erklären, dass Gott, wenn er einen Menschen zur Säule im Tempel Gottes macht, dass eine Säule in der Regel an einer Ecke steht, wo sie nicht stört. Das heißt, du musst aus dem Mittelpunkt herausgenommen werden und musst in einer Ecke verpflanzt werden als Gläubiger. Dort, wo Gott dich hinstellt, sonst beginnst du dich zu beschmutzen von deiner Einstellung her. Wisst ihr, mir sind jetzt Dinge passiert, in letzter Zeit gehäuft. Ich habe mir dann schon meine Gedanken gemacht. Zum Beispiel, ich bitte jemand, wo ich auf einer Konferenz reden musste, dass sie für mich beten, dass ich in der Lage bin zu reden, von meiner Stimme her. Ich bin ja ein Wintergeschädigter. Im Winter muss ich immer aufpassen. Gell? Und es ist dann immer schlimmer geworden und ich habe dann mit Erstaunen festgestellt, als die nächste Zeitung von dieser Bewegung kam, wo die Konferenz angekündigt wurde, da wurde da feurig aufgerufen zum Gebet. Und ich habe dann doch lachen müssen. Also zuerst habe ich mich geärgert, aber hinterher habe ich lächeln müssen. Und es wurde für alle aufgerufen zum Gebet. Oder nicht für alle, aber für die meisten. Aber wenn er vergessen hat, war ich. Und da ist mir langsam klar geworden, vielleicht warst du am Platz, wo Gott gar nicht wollte. Also lässt dich Gott einfach ein paar Mal übersehen. Das ist mir jetzt wieder passiert, vor kurzem. Und du musst dann lernen, dich zu beugen und sagen, Amen, dann bin ich als Säule wohl am falschen Platz. Dann muss Gott meine Säulefunktion ein bisschen nach außen verschieben. Und das schadet gar nichts. Wenn ich aber jetzt beginne, meine Stellung als Säule, die ja nicht vor Gott in Ordnung ist, zu verteidigen, wisst ihr, was dann passiert? Dann beflecke ich mich. Und dann ist nur noch eine Frage der Zeit, dann beflecke ich auch meine Seele, weil ich dann in Sünde falle. Das heißt, ich muss aufpassen, dass meine innere Haltung, meine Gesinnung, unabhängig von der direkten Sünde, dass die nicht befleckt ist. Und das nächste, 1. Korinther 8, Vers 7, geht der Paulus jetzt auf einen ganz, ganz kitzeligen Punkt. Da sind auch die schwachen Gläubigen sehr betroffen. Er sagt, so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Man kann das Gewissen beflecken, selbst mit Dingen, die in Ordnung sind. Aber sobald ich mein Gewissen beflecke, auch durch Verklagung des Teufels, und es vor Gott nicht im Glauben tun kann, dann versündige ich mich. Wisst ihr, mein Gewissen ist sehr sensibel. Ich habe, als ich noch in der Pfingstbewegung war, zum Beispiel hatte ich ein zentrales Erlebnis, und das hat mich immer erschüttert. Ich habe die Bibel gelesen, und da kam ich in Korinther 13. Wenn ich Korinther 13 las, ist in der Regel das Gleiche abgelaufen. Da kam plötzlich ein schlechtes Gewissen und eine Verklagung, und dann war mir klar, du, Karl Hermann, redest in Zungen. Hier steht, das Zungenreden hat aufgehört. Und dann kam in meinem Bewusstsein, Hebräer 4, Vers 12, ein ganz, ganz massiver Druck. Und da war dann plötzlich der Gedanke, wehe dir, wenn es wirklich aufgehört hat. Was tust du denn? Kennt ihr das? Was tust du denn? Wisst ihr, wenn ich jetzt mein Gewissen befleckt habe, zu Recht oder zu Unrecht, und ich das nicht reinigen lasse durch Jesu Blut und nicht vor Gott in eine Haltung kommt, dass die Befleckung weggeht, dann bin ich ausgeschalten. Wisst ihr, müsst es einfach nüchtern sein. Ich bin ausgeschalten vor Gott her. Ich kann keine vernünftige Gemeinschaft mit den Gläubigen haben. Die Bedingungen für echte Gemeinschaft sind zwei gereinigte Herzen durch Jesu Blut. Gereinigt von der Sünde und von der Gesinnung. Viele sagen, wieso? Er lebt nicht in Sünde, du lebst nicht in Sünde. Warum habt ihr keine Gemeinschaft? Und ich sage, die Sünde ist nicht das Problem, sondern vielleicht auch die Gesinnung. Wenn das alles gereinigt ist und ohne Fleck ist, dann geschieht die Gemeinschaft. Plötzlich. Schlagartig. Du kannst es gar nicht verhindern. Und Hebräer 12, Vers 15 zeigt nochmals etwas, was passieren kann, wenn diese mangelnde Reinigung da ist, auch in der Gemeinde der Heiligen. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Hebräer 12, 15. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Wisst ihr, wenn eine bittere Wurzel aufwächst, innerlich, wenn man Bitterkeit entwickelt, das ist nicht meine Privatsache, sondern durch Bitterkeit beflecke ich immer andere. Ich kann das gar nicht anders, wisst ihr, weil das Herz voll ist, geht der Mund über, sagt Luther. Das heißt, sobald Bitterkeit da ist, kommt das raus. Das ist nur Frage der Zeit. Also muss ich dafür sorgen, dass die Bitterkeit, die zur Befleckung führt, wegkommt. Bei manchen Dingen nützt es nicht, dass ich mich reinigen lasse, sondern da muss ich die Wurzel beseitigen. Es ist dann das Dramatischste. Also mit dem, sagen wir, das ist auch meine Schwachstelle. Manche haben andere Schwachstellen, manche haben die Augen, manche der Körper, aber bei mir ist Jakobus 3, 6, von daher weiß ich, von was ich rede. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Das heißt, die Bibel sagt, du befleckst dich durch deine Zunge. Drum sagt die Bibel auch, du musst Rechenschaft geben über jedes Wort, das du gesagt hast. Wisst ihr, und wie leicht, ich sag's mal so, selbst mein Chef, mein alter Chef, der ja an dem Punkt, ich sag's mal vorsichtig, mehr oder minder brutalst war, konnte zu mir sagen, wenn ich einmal was zu ihm sagte, was nicht so ganz, wo ihn auch ein bisschen angegriffen hat, obwohl er zu mir das hundertfache brutaler gesagt hat, konnte er zu mir immer wieder sagen, und hat er ein Lied zitiert von der Dalia Lavi, hat er immer gesagt, Worte zerstören, wo sie nicht hingehören. Man denkt, wenn du es nur auch merken würdest. Wisst ihr, aber so ist es ja bei uns Gläubigen auch. Durch unsere Worte. Wisst ihr, es kann sein, dass ein Wort schlimmer ist, als wenn du jemandem Ohrfeige gibst. Das ist Fakt. Wisst ihr warum? Das Wort geht ins Herz, die Ohrfeige nur an meine Wange. Die ist schnell wieder weg. Ich habe zweimal in meinem Leben Ohrfeige bekommen. Ich bin mir heute noch nicht sicher, ob das falsch war. Vielleicht war es sogar gut für mich. Versteht ihr? War gar nicht schlecht. Einmal war es ungerechtfertigt, aber trotzdem. Ich sage es jetzt einmal vorsichtig, hier hast du letztendlich einen Bereich, wo dauernd Befleckung geschieht. Jetzt geht die Bibel hin und sagt etwas, und das ist ganz brutal. Sie sagt, du kannst deine Zunge nicht zähmen, kein Mensch kann die zähmen. Sondern die Zunge ist nur unter Kontrolle, wenn mein Herz unter Kontrolle ist. Weil die Bibel ja ganz klar sagt, was mein Herz empfindet und tut und sagt um meine Gesinnung, das kommt durch die Zunge raus. Und darum musst du auch den Verführern und denen, die sich ganz fromm geben, musst du ihnen genau zuhören, was sie sagen. Ist immer nur eine Frage der Zeit, dann kommt es raus. Und es ist von daher sehr wichtig, dass man genau zuhört. In Offenbarung 3 zum Beispiel, da ist dann ein Endzeitkampf, wo diese Verführungen und das alles überhand nimmt und wo es auch darum geht, in Sardis, dass man rein bleibt. Und da sagt er, und du hast doch einige oder wenige Namen, auch in Sardis, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Wisst ihr, das Ziel ist, damit man es richtig versteht, Das erste Ziel ist nicht Reinigung der Befleckung, das ist das zweite Ziel. Das erste Ziel ist Verhinderung der Befleckung, dass gar nicht so weit kommt. Wenn es dann aber so weit gekommen ist, dann bin ich dem Herrn unendlich dankbar, dass das Blut Jesu Christi reinmacht von aller Sünde bezüglich einer Befleckung des Geistes und des Fleisches, von Sünde und von Einstellung. Wisst ihr, das kann fromm sein, nur ein Beispiel, müsst ihr praktisch handeln. Ich habe in der Volksmission als ganz junger Bursche, haben mir gesagt, ich soll die Einleitung machen. Dann habe ich die Einleitung gemacht und ich war ein frommer Mensch. Und dann hatte ich den Ehrgeiz, wenn ich Einleitung mache, dass viele beten. Tja, was machst du, wenn nicht viele beten? Dann greifst du zum Fleisch und verlängerst einfach die Gebetszeit. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Dann kam er so weiter zu mir und da bin ich heute nur dankbar, dass er sehr seelsorgerlich war, mich in den Arm genommen hat, mir sehr brüderlich gesagt, dass das Quatsch ist, was ich tue. Er hat es viel schöner ausgedrückt, aber ich habe die Botschaft wohl begriffen und von dem Moment da habe ich aufgehört. Das war eine Befleckung meiner Gesinnung. Ich wollte fromm sein, ich wollte Erfolg haben, ich wollte sagen, dass die Leute sagen, wenn der Karl Hermann Einleitung macht, oh, dann ist besonders heilig. Kennt ihr das? Sei mal ehrlich. Was von dem, was du treibst, auch geistlich, hat so eine Wurzel? Wir sind so fromm. Ich bin mir vollkommen sicher, im Preisgericht Jesu Christi, wenn das Feuergericht über die Leber der Gläubigen drüber geht, ich bin sicher, dass ganz viel, worauf wir stolz waren, da vor Frömmigkeit, verbrennen wird und es wird gar nichts übrig. Wir müssen schon verhindern, dass es zu einer Befleckung kommt. Das heißt, es geht letztendlich um unser Herz. Und das sind oft wenige. Und Jakobus 3,13 erklärt es nochmals. Da geht es ja auch manchmal um Wissen. Wisst ihr, Wissen ist ein ganz gefährlicher Bereich. Ich war jetzt mit meinem Bruder in Österreich zusammen. Und er sagt zu mir dann am Schluss, wo unser Gespräch vorbei war, ich habe zuerst gedacht, das Gespräch hat ja keinerlei Wert gehabt, weil das war ja alles unverbindlich. Sagt er zu mir, oh, endlich konnte ich mal mit jemandem zusammensitzen, der nicht gleich, ich sage es in meinen Worten, wie ein Adler über mich herfällt, weil ich nicht genau das Gleiche denke wie er. Ich meine jetzt das nicht bei der zentralen Lehre der Bibel, sondern ging es um Prophetien. Ich habe dann auch gesagt, weiß ich nicht, denke ich so, vielleicht so. Wisst ihr, das ist ein Problem, diese Weisheit oder dieses Wissen, auch der Gläubiger ist oft eine Falle. Paulus sagt, Wissen bläht auf. In Jakobus 3,13 sagt er, wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Wisst ihr, da kommen dann solche Lehre zustande, einem geistlichen Leiter darfst du nichts tun. Ja, Entschuldigung, wo steht das? In der Bibel steht, wenn er offen sündigt, dann weiß ich ihn offen vor allen zurecht. Wisst ihr, da kommen dann diese träumerischen Lehren, auch die ihre Wurzel letztendlich in der Mystik haben. Er sagt, die Weisheit von oben, aber biblische Weisheit, ist erstens rein, friedfertig. Sie lässt sich etwas sagen. Sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Das ist diese Weisheit von Gott, die völlig anders reagiert und sie zu keiner Befleckung führt. Und in Offenbarung 14,4 sagt die Bibel nochmals, was sind denn die Gläubigen, die wahren Gläubigen? Was sind das für Leute? Und da sagt sie, diese sind es, die mit Frauen sich nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Ist wohl in der Bildersprache der Bibel eine Befleckung durch die Hure Babylon gemeint. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es geht und so weiter. Und er sagt dann ganz klar, sie sind erkauft. Das heißt, die Befleckung wird letztendlich durch das Lamm, wenn wir ihm wirklich nachfolgen, gelöscht. Und in Jakobus 4 sagt die Bibel, im Endeffekt ist es nur ein Problem unseres Herzens. Jakobus 4 ist ja ziemlich heftig, auch von der Grundaussage her. In Vers 8 heißt es, naht euch zu Gott, so naht er zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandelt sich in Trauer, eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Und er sagt hier ganz klar, das kommt vom geteilten Herz. Wenn ihr von Kapitel 4, der erste Vers, beginnt zu lesen, dann seht ihr, es kommt durch das geteilte Herz. Und hier steht im Grundtext nicht geteilten Herzens, das kann man nicht anders ausdrücken in Deutsch. Da steht wörtlich, die ihr praktisch Doppelsälen habt, zwei Sälen in eurer Brust habt. Wisst ihr, was heißt? Der Geist ist wiedergeboren. Ich habe eine Seele, die für das weltlich-seelische, was mir gefällt, zuständig ist. Ich habe eine zweite Seele, die für das Geistliche zuständig ist. Und je nachdem, was ich gerade tue, ziehe ich den Schlüssel raus für die Kammer des Geistlichen und ziehe den Schlüssel raus für die Kammer des Fleischlichen. Das heißt, ich wechsle das, wie ich Lust habe. Und jetzt sagt die Bibel, das ist vor Gott böse. Das führt definitiv zu einer Befleckung. Das muss gereinigt werden. Aber noch besser ist, das geteilte Herz zu beenden, die zwei Sälen, dass man bloß eine Säle hat, die alles umfasst, wo alles Gott ausgeliefert ist, dann kriegst du gar keine Befleckung. Wisst ihr, nochmals, ich möchte es betonen, das Verhindern der Befleckung ist das Hauptziel. Das Reinige ist dann das große Werk des Blutes Jesu. In 2. Timotheus 2, 21 geht die Bibel sogar noch weiter und sagt hier, dass man sich vor bestimmten Leuten reinigen soll. Wenn jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk. Wisst ihr, es gibt Dinge, wo dich der andere dauernd verführt, wo dich der andere dauernd beschmutzt, wo du kein geistliches Leben mehr führen kannst, weil du dauernd nur damit beschäftigt bist, mit jemandem dich rumzuschlagen. Dann ist es besser, du gehst. Du gehst einfach in Deckung. Wisst ihr, ich habe, das sage ich offen. Es gibt Telefonnummern, wenn die am Telefondisplay erscheinen, dann gehe ich in den Keller, geistlich. Dann sage ich ganz klar, nee, ich habe jetzt morgens noch am Frühstück, ich habe nicht einmal der Wecker richtig im Mund oder nicht einmal richtig runtergeschluckt, habe ich keine Zeit, schon zwei Stunden geistliche Diskussionen über Unsinn anzuhören. Und die Leute bringen oft Unsinn. Die beschäftigen dich nur. Wisst ihr, da musst du dann sagen, Entschuldigung, ich sondere mich jetzt ab. Ich gehe dann ein paar Mal nicht ans Telefon. Irgendwann gehe ich dann ans Telefon und sage, hey, jetzt pass auf. Das ist ja eine Frage der Ehrlichkeit, dass man dann sagt, hey, so nicht. Aber manchmal musst du warten, bis es so weit ist. Jetzt sagt die Bibel was ganz Gewaltiges in Johannes 15, Vers 2. Sie sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Diese ganze Reinigung von diesen Befleckungen des Geistes, diese Befleckungen des Fleisches, diese Befleckung des Gewissens, ist von Gott gegeben, dass ich mehr Frucht bringe. Weil die Bibel ganz klar sagt, wenn du keine Frucht bringst, nimmt er dich weg. Das heißt zu Deutsch, es ist eine Lebensnotwendigkeit geistlich, dass wir diese Dinge tun. Und jetzt kommen wir zu der alten Stelle. Ohne die geht aus meiner Sicht gar nichts. 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, da steht Präsens aktiv. Präsens aktiv ist in der Grundsprache. Das Griechisch ganz einfach. Heißt immer dauernd. Du könntest, wenn du dynamisch gleichwertig, also frei übersetzt, könntest du auch übersetzen, wenn wir dauernd im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir dauernd Gemeinschaft miteinander. Und das Blut seines Sohnes reinigt uns dauernd von aller Sünde. Könnten wir übersetzen. Wäre nicht falsch. Das heißt, das sagt die Bibel, du musst dir angewöhnen als Gläubiger, im Lichte zu wandeln, dich dauernd reinigen zu lassen durch Jesu Blut. Du musst einfach gereinigt werden. Und jetzt haben wir einen ganz zentralen Punkt. Das Wandeln im Licht entspricht der Verhinderung der Befleckung. Solange du im Licht wandelst, wirst du nicht befleckt. Wenn du dann nicht mehr im Lichte wandelst, das heißt ehrlich vor Gott, ehrlich vor Menschen, dein Leben ausbreitest und überall, wo der Heilige Geist dich in der stillen Zeit mahnt, gehorsam bist, wenn das dann nicht mehr der Fall ist, und es kommt zur Sünde, da gilt Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 7 entspricht einer Verhinderung der Befleckung und ist automatisch eine Haltung, wo meine Gesinnung in Ordnung ist. Vers 9 kommt zustande, wenn ich in Sünde gefallen bin und muss mich reinigen lassen. Ich möchte das nochmals betonen. Das Blut Jesu Christi macht rein von aller Sünde. Aber Ich kann nicht hingehen und mich reinigen lassen durch Jesu Blut und dann innerlich die Entscheidung fällen, dass ich weiterhin im Fleische wandle. Irgendwann wird Gott dann auch mir die Sünde nicht mehr vergeben, bis ich meine Gesinnung ändere. 1. Johannes 3,3. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich wie er rein ist. Das ist das große Ziel, wenn man Gottes Kind ist, dass man gereinigt ist, wie er rein ist. Dass man diese ganze Befleckung wegtut. Wisst ihr, ich sehe meine Kleidergerechtigkeit nicht. Ihr seht jetzt mein weißes Hemd. Meine Frau sagt mir immer, ob das sauber ist. Sie guckt auch die Stelle, wo ich nicht gucke, im Kragen und so. Das ist mir wurscht. Da ist ja Krawatte. Aber sie sieht sofort, ob das Hemd nicht sauber ist. Geistlich, der Einzige, der sieht, ob mein Kleid der Gerechtigkeit weiß ist oder nicht, ist der Herr. Das heißt, ich muss in der Gegenwart Jesu leben, dass ich alles so sehe, wie er es sieht. Nicht wie Menschen es sehen. Wisst ihr, warum Menschen gefährlich sind? Wenn sie befleckt sind. Und wenn die Gesinnung befleckt ist oder das Herz, dann kriegst du einen verdrehten Blick auf die geistlichen Dinge. Sondern ich muss vorm Herrn Reinigung und tiefgründige Erleuchtung haben, dass ich sehe, was mit mir los ist. Und dann zeigt er mir mal das Kleid meiner Gerechtigkeit. Und wenn ich dann Flecke drauf habe, dann gibt es bloß eins hin zu Jesu und zu seinem Blut, dann reinigt er. Ich möchte zum Schluss eine Stelle lesen. Jesaja 6, 3 bis 8. Das spielt eine große Rolle. Da kommt der dreimal heilige Gott, der Herr der Heerscharen. Heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten, der schwellend von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, Herr, sende mich. Warum werden manche Berufungen nicht sichtbar? Warum zeigt Gott nicht manche Berufungen so an, dass man nicht mehr ausweichen kann und sagen muss, das ist es? Das ist ganz einfach, wegen dem. Die Bibel zeigt hier einen Jesaja, den Gott tiefer in eine Berufung hineinführen wollte. Als er die Gegenwart Gottes erlebt, merkt er, dass er unrein ist. Und erst nachdem er das einsieht, sich beugt und sich reinigen lässt, kommt Friede. Wisst ihr, was noch kommt? Als Gott fragt, wer soll gehen, da sagt er, hier bin ich, Herr, sende mich. Und ich denke, das ist der zentrale Punkt. Ich möchte beten zum Schluss. Und Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gnadentag. Ich möchte dich einfach bitten, dass du unsere Herzen in eine Stellung bringst, wo du jede Befleckung des Fleisches und des Geistes eliminierst, sodass wir dir, dem Lamme, folgen können, wohin du gehst, dass wir dir dienen können, und dass du uns senden kannst. Gib uns den Mut, in deine Heiligkeit zu treten, auf dass unsere Kleidergerechtigkeit sichtbar wird. Und ich bete dich an für dein kostbares und teures Blut, das jede Sünde hinwegnimmt. Und dann hilf uns, im Lichte zu wandeln, wie du im Lichte bist, auf dass diese Befleckung gar nicht erst geschieht, dass wir im Zustand sind, wo du mit uns zum Ziele kommst. Dafür danke ich dir. Amen.